Deutschlandfunk, Andruck.
Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments werden im Juni neu gewählt. Eines Parlaments, das im Gegensatz zu nationalen Parlamenten keine Mitbestimmung in Budgetfragen hat. Ein Manko, auf das der Wirtschaftswissenschaftler Gabriel Felbermayr in seinem Band »Europa muss sich rechnen« noch einmal aufmerksam macht. Und er fordert, das zu ändern. Sein Hauptaugenmerk legt er im Buch auf den europäischen Binnenmarkt, der für EU-Mitglieder wie auch für andere Handelspartner so attraktiv wie möglich werden müsse, um der EU weiter bzw. mehr politisches Gewicht zu verleihen. Gabriel Felbermayr ist Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung und Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Felbermayr, die Wahl zum Europäischen Parlament verzeichnet in der Regel ja nicht die größte Beteiligung. Das Gefühl von zu weit weg, von zu unkonkret in Bezug auf das eigene Leben, das hört man oft als Begründung für die mangelnde Wahlbeteiligung. Nun ist das Parlament ja in den vergangenen Reformrunden durchaus gestärkt worden. Für Sie fehlt aber nach wie vor ein wichtiger Punkt, das Budgetrecht. Wie sollte das konkret aussehen und welchen Nutzen hätte das?
Ich denke, dass relativ klar ist, dass die Europäische Union sich mehr kümmern muss um Dinge, die für die Menschen einen Mehrwert darstellen. Das heißt, raus aus der reinen Technokratie hin, zum Beispiel in die Erbringung von europäischen Gemeinschaftsgütern. Das kostet dann aber auch natürlich Geld und das braucht ein größeres europäisches Budget. Ein solches europäisches Budget muss natürlich dann aber auch demokratiepolitisch abgesichert sein. Da braucht es ein Parlament. Und wenn es dann in diesem Europäischen Parlament auch ums Geld geht, nicht nur um Regulierungen, die die Mitgliedstaaten dann umsetzen dürfen, die die Menschen häufig nicht verstehen, dann, denke ich, kriegen wir auch eine sehr viel tiefere europäische Debatte. Und die brauchen wir für ein wirklich politisches Zusammenwachsen der Europäischen Union.
Nun sind ja in letzter Zeit viele Reformansätze auch nicht durchgedrungen. Für wie realistisch halten Sie das denn, dass sich die Mitgliedstaaten in absehbarer Zeit auf eine solche Reform einlassen könnten?
Nun, wir haben ja mit dem Next Generation EU Instrument wirklich Neuland beschritten in der Europäischen Union. Im Jahr 2022 sind das immerhin ein 0,5% des EU-BIP, das zusätzlich durch die Europäische Union ausgegeben wurde. Das ist ein einmaliger Vorgang gewesen und auch nicht geplant, dass man hier in der Zukunft sowas wieder macht. Aber ich denke, was man daran schon erkennen kann, ist, dass man vielfach auch in den europäischen Hauptstädten versteht, es gibt große Herausforderungen für die Europäische Union, die muss man gemeinsam angehen. Und dazu braucht es dann eben auch Mittel. Mittel, die nicht einfach nur verteilt werden von Europa in die Mitgliedstaaten, sondern die auch in Europa selber eingesetzt werden für europäische Projekte. Und da denke ich mir schon, dass sicher ein dickes Brett ist, das gebohrt werden muss und wir das nicht in den nächsten Jahren sehen werden. Aber à la longue wird diesen Schritt brauchen.
Der Hauptpunkt in Ihrem Buch ist ja ein funktionierender und dadurch attraktiver Binnenmarkt. Den sehen Sie als möglichen Kitt der EU, wie Ihr Buchtitel sagt. Europa muss sich rechnen, muss eben spürbar vorteilhaft sein. Dann überzeugt es nach innen und ist auch zusätzlich ein Punkt in der Außenwirkung. Wo mangelt es in puncto Binnenmarkt und was muss sich ändern, Ihrer Ansicht nach?
Ja, da kann man mit einer ganz langen Liste aufwarten, leider Gottes. Zunächst einmal ist der empirische Befund der, dass immer noch an den europäischen Binnengrenzen große Transaktionskosten entstehen. Es ist einfach nicht dasselbe, wenn man von Frankreich nach Deutschland Handel treibt, als wenn man das zwischen zwei amerikanischen Bundesstaaten tut. Und das ist empirisch gut abgesichert. Und wir müssen auch sagen, dass in den letzten 10, 15 Jahren Fortschritte, diese Grenzkosten oder diese Grenzüberschreitungskosten zu reduzieren, zum Stillstand gekommen sind. Warum ist das so? Und das hat zum einen mit Infrastruktur zu tun. Gerade in grenzüberschreitenden Transaktionen fehlen oft die Einrichtungen, ob das jetzt Schienenwege sind, Straßen, Stromtrassen, Datenleitungen, Gasleitungen. Also da geht es um Infrastruktur.
Gerade diese grenznahen Regionen, die Sie ja im Buch auch als unversorgt beschreiben, wie kann man denn das verbessern?
Ja, da muss man zunächst einmal verstehen, was das Problem ist. Nicht? Das Problem ist, dass in grenznahen Regionen die nationalen Politiken wenig Interesse haben zu investieren. Denn wenn dort Geld investiert wird, dann nutzt das ja immer auch den Bürgerinnen und Bürgern auf der anderen Seite der Grenze in einem anderen EU-Staat. Die können aber natürlich keine Stimme abgeben für die Politiker in den nationalen Regierungen, die sich dafür einsetzen. Das ist also ein klarer Bereich, wo es einfach europäische Handhabe braucht. Bisher macht man in Europa sozusagen nur die Koordination. Man einigt sich sehr theoretisch auf gemeinsame europäische Netze, Straßenverkehr, Schienenverkehr. Dann gibt es auch kleine Zuzahlungen durch die Europäische Union. Aber umsetzen müssen das immer noch die Nationalstaaten. Ich glaube, was man braucht, ist wirklich eine europäische Planung und eine europäische Finanzierung der höchstrangigen Infrastrukturen. Da geht es also nicht um kleine Straßen, Landstraßen, aber es geht um die großen Konnektoren über die Europäische Union hinweg, von Lissabon bis Warschau und von Kopenhagen bis, sag ich mal, Sizilien. Diese großen Trassen, die müssen stärker auch von Europa finanziert werden, damit diese Ineffizienzen, die sonst immer auftauchen, wenn so ein Fleckenteppich über Infrastruktur entscheidet, damit die beseitigt werden können. Das wäre auch für das Funktionieren des Binnenmarktes ein ganz zentraler Hebel. Aber es ist nur ein Hebel. Die Infrastruktur ist nur ein Teil. Wir haben natürlich auch im Bereich der Kapitalmärkte noch große Differenzen. Wir haben eine gemeinsame Währung, aber wir haben immer noch in jedem EU-Mitgliedstaat eine eigene Finanzmarktaufsicht. Wir haben viel zu viele Börsen, nicht? Die Finanzmärkte sind total fragmentiert. Da gibt es in vielen Bereichen noch wahnsinnig viel zu tun. Man kann ja nur mal schauen, wo unterscheidet sich Europa noch von anderen großen Binnenmärkten wie dem der USA oder Indien oder China. Und dann findet man sehr schnell, wo noch Handlungsbedarf ist. Und das sind viele Bereiche.
Sie schlagen auch vor, dass andere Staaten, etwa Großbritannien, wieder oder neu die Türkei Zugang zum Binnenmarkt bekommen sollen. Das Gegenargument für solch eine Idee lautet ja natürlich immer, dass die Mitgliedstaaten, die eher unstet sind, dann stärker über einen Ausstieg nachdenken. Warum sollen die sich an die ganzen lästigen Regeln halten, wenn sie auch die Vorteile des Binnenmarkts ohne all das nutzen könnten? Was würden Sie da erwidern?
Zunächst ist es zwar so, dass der Binnenmarkt klar das Kronjuwel der Europäischen Union ist, also darüber entstehen die meisten Vorteile aus dem Integrationsprojekt, aber viele andere europäische Einigungsprojekte, die erwirtschaften auch einen Nettovorteil, den würde man nur haben, wenn man Vollmitglied ist. Und da rede ich zum Beispiel von der Währungsunion. Auch die ist netto ein Vorteil in wirtschaftlicher Hinsicht. Die Idee ist ja, dass man Ländern, die politisch in Europa nicht mitmachen wollen oder von denen wir eigentlich nicht wollen, dass sie mitmachen, die Türkei zum Beispiel oder die Ukraine perspektivisch, die Schweiz oder auch Großbritannien, dass wir die aber sehr dringend im Binnenmarkt haben wollen. Einerseits, weil damit sozusagen das außenpolitische Gewicht der Europäischen Union steigt, andererseits aber auch, weil es einfach handfeste Nutzen dafür gibt. Und was man da, glaube ich, sehen muss, ist, dass die vier Freiheiten, von denen immer die Rede ist, dass die auch, wenn die Personenfreizügigkeit ausgeklammert ist, einen großen Nutzen haben. Das heißt, man könnte sagen, liebe Briten, wir wollen gerne, dass ihr mitmacht im Bereich Güter, Dienstleistungen, Kapitalverkehrsfreiheit. Wir würden euch natürlich auch sehr gerne im Bereich der Personenfreizügigkeit dabei haben. Aber das ist etwas, über das man reden kann, wo wir Kompromisse bereit sind zu machen. Nicht, weil das für sich genommen eine wünschbare Sache ist. Wir hätten lieber natürlich die Briten und die Schweizer mit dabei, auch bei der Personenfreizügigkeit. Aber wenn das Beharren auf diesem Punkt dazu führt, dass die Länder gar nicht mitmachen, dann sozusagen haben wir auch nichts gewonnen damit. Im Gegenteil, wir verlieren an wirtschaftlicher Potenz und an Schlagkraft nach außen.
Sie schreiben, es müssten Tabus und Denkverbote abgelegt werden, um die EU neu zu denken und zeitgemäße Modelle zu entwickeln. Welche Denkverbote sehen Sie denn?
Naja, wir haben ja schon über ein paar solche Denkverbote gesprochen. Nicht nur zum einen ist es in den politischen Klassen Deutschlands oder Österreichs, da kenne ich mich ein bisschen aus, ne, da ist es sehr schwierig dafür zu werben, dass das EU-Budget größer werden muss. Mhm. Das ist etwas, das, finde ich, in der Zukunft notwendig sein wird, aber keiner will eigentlich darüber eine Debatte führen. Oder die Frage, wie kann man sagen, die Unterstützung der Landwirtschaft anders organisieren? Das ist jetzt jahrzehntelang eingeübt, große Finanzbeträge werden über das EU-Budget umverteilt, zumindest überweist man Geld nach Brüssel und dann kommt es zurück an die heimischen Landwirte. Das sind eigentlich Themen, die politisch nicht angegangen werden wollen. Und da muss man, glaube ich, den Mut haben, auch sehr Grundsätzliches zu sagen und vielleicht auch einfach festzustellen, dass manche Themen, die in der EU in den ersten Jahrzehnten ihrer Existenz so wichtig waren, wie die gemeinsame Agrarpolitik, dass wir die einfach ganz anders bewerten müssen in einer Zeit, in der geostrategische Dinge sehr wichtig geworden sind, in der es darum geht, Innovation stärker voranzustellen. Und diese Umgewichtung wäre, glaube ich, notwendig, aber das sind sicherlich große politische Herausforderungen.
Gabriel Felbermayr war das, Autor des Buches »Europa muss sich rechnen«, erschienen im Brandstätter Verlag in der Reihe »Auf den Punkt«, herausgegeben von Hannes Androsch. 153 Seiten, 20 Euro.